HR2 Kultur. Der Tag.
Mit David Alf. Hallo.
Ich war vorgestern bei uns in unserer Druckerei und die sagten mir, in den letzten 30 Jahren hatten sie noch nicht diese Verwerfungen.
Seit man das Papier erfunden, tralala, hat man es schon viel geschunden auf der Welt, oh ja.
Zunächst mal muss man sich daran erinnern, also seit es das Internet gibt, seit wir das Internet kulturell nutzen, haben wir jedes Jahr einen neuen Papierrekord.
Papier, 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 man braucht es da, man braucht es dort und hier.
Weltweit herrscht ein Altpapiermangel.
Angefangen hat es mit den Asiaten, die bei uns in Europa Altpapier aufgekauft haben.
Man klebt es im Großformat und auch als DIN A4.
Es wurden in den letzten anderthalb Jahren während Corona Papierfabriken stillgelegt.
Wir haben gewisse Komponenten, da haben wir bis zu 50 Wochen Lieferzeit. Das macht im Moment einen Plan nicht mehr möglich.
Mittlerweile ist es ein flächendeckendes Problem. Seit einem Vierteljahr sind wir hier am Kämpfen.
Papier, Papier, Papier. Man braucht es da, man braucht es dort und hier.
Die Druckpapiere, die eben für den Druck von Büchern genutzt werden, werden in der Produktion zurückgefahren und die Papierfabriken produzieren lieber Pappen für den Onlinehandel.
Wir bekommen fast täglich E-Mails von Verlagsvertretern, die ankündigen, dass wahrscheinlich von Spitzentiteln keine weiteren Auflagen mehr in diesem Jahr dann gedruckt werden können.
Papier, Papier.
Manche sagen ja, sie könnten Tag und Nacht, also dreischichtig arbeiten, wenn sie denn Material hätten. Haben sie nicht, Aufträge sind genug da.
Nur auf Papier, Papier.
Wenn von endlichen Rohstoffen die Rede ist, denken wir schnell an Erdöl, Gas oder andere Stoffe aus den Tiefen unserer Erde. Dass uns aber gerade das Papier ausgeht, das trifft uns dann doch irgendwie überraschend. Hier sind nämlich beide Rohstoffe knapp geworden, Holz und Altpapier. Und wie immer in solchen Fällen wirkt sich das geringe Angebot auf den Preis aus. Er geht durch die Decke. Das bekommen vor allem Druckereien und Verlage zu spüren. Aber selbst in Supermärkten fehlen hier und da schon Papiertüten. Beginnt jetzt, wo wir eigentlich noch aufs papierlose Büro warten, das papierlose Leben? Woran liegt's? Wie könnte eine Welt ohne Papier aussehen? Was macht das mit uns? Was für Papieralternativen gibt es denn überhaupt? Denn eins scheint klar, Papier ist mehr als Verpackung und Druckmaterial. Unsere Tagausgabe heute heißt Ausgedruckt, wenn Papier knapp wird. Sie werden merken, zum Thema Papier könnten wir drei Sendungen füllen. Wir versuchen es mal mit einer und legen los mit dem Anlass dieser Sendung, dem Papiermangel. Wieso, weshalb, warum? Lars Hofmann erklärt es uns.
Mario Sahner steht in der Lager- und Produktionshalle von Ott und Sohn in Obertshausen. Um ihn herum sind meterhoch Pappen gestapelt. An Maschinen werden die Pappen zu Kartons oder zu Pappaufstellern verarbeitet. Nach Materialknappheit sieht das eigentlich nicht aus.
Dieses Jahr zum Jahresbeginn war es so, dass die Papierknappheit uns eingeholt hat und die Rohstoffe immer schwieriger zu bekommen waren. Zudem sind sie unsagbar teuer geworden. Und wir haben damals uns dazu entschlossen, den Materialbestand zu erhöhen und so viel wie möglich einzukaufen. Und das steht jetzt hier und möchte verarbeitet werden.
Holz und die daraus gewonnenen Zellstoffe, also die Grundstoffe für die Papierproduktion, sind derzeit knapp. Und es gibt nicht genügend Altpapier. Während der Corona-Pandemie ist einfach weniger angefallen.
So vor Corona hatten wir 5 Arbeitstage, da haben sie Materialbestellung gemacht, 5 Tage später war das da. Mittlerweile sind wir bei fast 20 Wochen angekommen, die sie brauchen, bis Material geliefert wird.
Und während der langen Lieferzeit steigen die Preise für die Pappen weiter, sagt Einkaufsleiterin Diana Eitel.
Das ist eine sehr stressige, aufreibende Situation, weil täglich werden die Preise erhöht. Sie bestellen was, haben durch die Lieferzeit 20 Wochen dazwischen liegen. Das heißt, Preise müssen aktualisiert werden. Der Kunde muss die Preiserhöhung genauso weitergeteilt bekommen und auch akzeptieren. Und das ist in der Tat sehr nervenaufreibend.
Nicht nur die Pappen werden teurer, die Energiekosten steigen, der Transport sei teurer geworden. Und alleine die Paletten, auf denen die Pappen lagern, kosten 3 bis 4 Mal so viel wie vor Corona, zählt Diana Eitel auf. Das sorge oft für Unverständnis bei den Kunden. Etwas anders ist die Lage bei Essity im nordhessischen Witzenhausen. Hier wird Toilettenpapier hergestellt, sagt Werksleiter Dietmar Haschke.
Wir stellen unser eigenes Papier her und verarbeiten es gleich weiter. So an 24 Stunden laufen hier so ungefähr 700.000 Röllchen raus aus dem Werk.
Und das soll sich auch nicht ändern. Langfristige Lieferverträge sichern die Versorgung mit den notwendigen Zellstoffen für das Toilettenpapier, sagt Dietmar Haschke. Allerdings denkt der schwedische Mutterkonzern darüber nach, die Preise zu erhöhen.
Also da gibt es Verhandlungen mit dem Einzelhandel, die Preise werden steigen, weil Zellstoffpreise sind massiv nach oben gegangen, Energiepreise steigen massiv an. Und das wird sich auch irgendwann natürlich auch an Produkt niederschlagen.
Bei VRM-Druck in Rüsselsheim werden täglich unter anderem 250.000 Exemplare des Wiesbadener Kuriers, des Darmstädter Echos und der Allgemeinen Zeitung Mainz gedruckt. Im Papierlager stehen tonnenschwere Papierrollen, meterhoch übereinander gestapelt. Geschäftsführer Martin Kümmerling machen die Lücken im Lager Sorgen.
Unser Papierlager ist nicht so gefüllt, wie wir es gerne hätten. Das heißt, wir sind etwa zu 60% nur gefüllt. Papier ist schwer zu bekommen. Wir kriegen Verträge mengenmäßig nicht erfüllt und wenn überhaupt nur über in den Vertrag hinein Preissteigerungen werden dort verlangt.
Martin Kümmerling hofft aber, dass sich die Lage ab Januar entspannen wird. Unter anderem, weil es wieder mehr Altpapier gibt.
Und über die Lage wollen wir weiter sprechen, und zwar mit Gregor Andreas Geiger. Er ist Sprecher des Verbands der Papierindustrie. Hallo, Herr Geiger.
Hallo, Herr Al.
Herr Geiger, heute früh wurden bei uns die Papiermülltonnen geleert. Gemessen daran, was ich allein gestern noch in unsere Tonnen gestopft habe, dürfte die Papierkrise bald ein Ende haben. Ist es vielleicht wirklich so einfach? Wird die Vorweihnachtszeit und die Bestelllust der Leute das Problem lindern, weil mehr Altpapier anfällt?
Ja, die Weihnachtszeit ist natürlich eine Zeit, in der wahnsinnig viel Waren bestellt, geliefert und verpackt werden. Das heißt, es wird auch viel Altpapier anfallen. Aber bis das dann mal wieder in die Produktion kommt, muss es ja erstmal einen Kreislauf folgen. Und momentan sieht es so aus, dass Altpapier wegen der gestiegenen Nachfrage knapp und teuer ist.
Wir haben in dem Beitrag eben gehört, dass die Branche teilweise ganz schön gebeutelt ist. Die einen haben früh reagiert und sehr viel eingekauft und haben noch hohe Lagerbestände. Bei den anderen wird es langsam dünn. Kann man sagen, welche Papiervarianten besonders betroffen sind und vielleicht welche weniger?
Also wir müssen mal grob unterscheiden zwischen Druckpapieren und Verpackungspapieren. Das sind ganz unterschiedliche Märkte auch. Und wir haben momentan die Situation bei den Druckpapieren, dass es dort temporär zu Lieferengpässen kommt. Wobei ich ausdrücklich sagen muss, es handelt sich nicht um Buchdruckpapiere, weil Buchdruckpapier, also das klassische Werkdruckpapier für den Ken Follett Roman, das wird in Deutschland gar nicht mehr hergestellt, sondern das wird in Österreich, in Osteuropa hergestellt. Und die Buchverlage, die jetzt zur Buchmesse geklagt haben, dass sie Probleme haben, die muss man dann auch fragen, okay, wo lasst ihr drucken und wo kaufen eure Druckereien das Papier ein? Das, was wir hier als Engpass haben, wo auch unsere Hersteller gefordert sind, das ist der Bereich Zeitungsdruckpapier vor allem. Wir haben ja nach dem letzten Lockdown eine deutliche Nachfrage nach Printwerbung. Das heißt, die Händler wollen gerne an das Geld, das die Konsumenten im Frühjahr nicht ausgegeben haben. Und deswegen wird momentan sehr stark auch mit Printwerbung geworben, vor allen Dingen vom stationären Handel. Das sind alles Druckprodukte, die auf Zeitungsdruckpapier hergestellt werden. Gleichzeitig haben natürlich auch die Tageszeitung und die Anzeigenblätter ein erhöhtes Anzeigenvolumen. Und wir haben eine kurzfristig gestiegene Nachfrage. Die kollidiert mit einem Trend, der seit 2009 ungefähr anhält, dass nämlich die Nachfrage insgesamt nach unten geht, weil unheimlich viel in die digitalen Medien abgewandert ist. Das heißt, die ganzen Anzeigenteile der Tageszeitung und Ähnliches sind in den Online-Bereich abgewandert. Entsprechend ist die Nachfrage gesunken. Und die Hersteller haben sich dieser gesunkenen Nachfrage angepasst und haben ihre Kapazitäten runtergefahren. Das heißt, man hat ältere Anlagen geschlossen, man hat keine neuen gebaut, man hat in einigen Fällen auch zum Beispiel Zeitungsdruckpapiermaschinen umgebaut für Wellpappenpapiere. Letztlich sind diese Kapazitäten also runtergefahren und treffen jetzt auf eine kurzfristig angestiegene Nachfrage. Und da kann es schon zu Engpässen kommen.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann haben die eigentlich alles richtig gemacht und sind der Digitalisierung begegnet. Und jetzt erleben wir dort eine Nachfrage, die an gute alte Zeiten der 80er und 90er Jahre erinnert, wo wir das Internet irgendwie noch in weiter Ferne hatten. Also die haben eigentlich gar nichts falsch gemacht.
Meinen Sie jetzt die Papierhersteller?
Die meine ich, die Industrie, genau.
Die Industrie hat sich dem Markt angepasst und der Markt ist eben geschrumpft im Bereich der Druckpapiere. Bei den Verpackungen ist er kontinuierlich und auch deutlich gewachsen. Aber eben im Druckbereich ist er geschrumpft und die Hersteller haben sich dem angepasst. Und jetzt ist halt niemand mehr da, der dieses Papier liefern kann.
Und Sie sprachen aber, Sie sprachen von einer kurzfristigen Nachfrage. Ist die dann auch kurzlebig? Wird das dann sofort wieder abebben?
Ich denke mal, dass sich das auf diesen langfristigen Trend einpendeln wird. Wir haben halt durch Corona und die Lockdown-Phasen haben wir halt einfach veränderte Bedingungen, die dann auch mal eine Entwicklung gegen den Trend mit sich gebracht haben. Aber langfristig wird das nicht zurückkommen.
Diese Digitalisierung bedeutet weniger Papier als Trend künftig im Umlauf. Weniger Papier im Umlauf führt zu weniger Altpapier. Weniger Altpapier führt zu weniger neuem Papier. Das haben wir gelernt in dieser Sendung. Es ist ja quasi eine Abwärtsspirale. Wir kommen dementsprechend doch zweifelsohne irgendwann an den Punkt, wo Papier sehr selten ist und der Preis sehr, sehr hoch, oder?
Nein, da muss ich Sie leider korrigieren. Papier ist nicht gleich Papier. Wir haben bei den Druckpapieren haben wir diesen Abwärtstrend, aber die Verpackungen wachsen. Und insgesamt hat sich die in Deutschland produzierte und auch verbrauchte Papiermenge sogar in den letzten Jahren noch leicht nach oben entwickelt, weil die Nachfrage im Verpackungsbereich so enorm gewachsen ist. Das heißt, da ist Papier im Umlauf. Es ist halt nur ein sehr unterschiedliches Altpapier. Also ich muss wirklich da mal so einen Schnitt machen.
Ja, gerne.
Zeitungsdruckpapier herzustellen, das wird in Deutschland ganz aus Altpapier hergestellt, brauche ich wieder Altpapier, das aus Zeitungen und Zeitschriften besteht, weil das relativ junge Fasern sind und weil ich in einem speziellen Verfahren, auf das sich die Hersteller auch spezialisiert haben, die Druckfarbe ablösen kann. Es ist also eine ganz bestimmte Altpapiersorte. Wir haben in Deutschland rund 40 Sorten, die gehandelt werden. Und irgendwo mittendrin, wenn auch in der oberen Preisklasse, finde ich diese sogenannte De-Inking-Ware. Das sind also Zeitungen und Zeitschriften, von denen die Druckfarbe, die Ink, in einem bestimmten Verfahren abgelöst wird. Deswegen hat diese Altpapiersorte den Namen De-Inking-Ware. Und die ist natürlich jetzt gerade auch durch die letzte Lockdown-Phase im Angebot deutlich zurückgegangen, weil natürlich auch weniger gedruckt wurde.
Aber wird ja tendenziell die nächsten Jahre auch abnehmen, die Nachfrage danach, oder? Weil wir insgesamt merken, die Leute lesen tendenziell vielleicht eher an Tablet-Bildschirm oder am PC oder am Smartphone.
Ja, aber es wird dann auch die Nachfrage nach Druckerzeugnissen noch weiter zurückgehen. Mhm. Und momentan haben wir halt eine verstärkte Nachfrage nach Druckerzeugnissen mit einem geringen Angebot an diesen speziellen Altpapieren aus der Vorlaufphase.
Ich habe jetzt also gelernt, es bringt jetzt auch überhaupt nichts, wenn wir Verbraucher anfangen, in unsere Keller zu laufen und die vermoderten Umzugskartons aus dem Keller zu holen und zum Wertstoffhof zu bringen, weil wir können aus dieser Art von Papier, wenn ich sie richtig verstanden habe, nicht das neue Zeitungspapier machen.
Ja, aber Sie können daraus Verpackungen machen. Von daher wäre das schon mal eine gute Idee, die alten Kartons zum Wertstoffhof zu bringen, damit man dort auch wieder Altpapier für Verpackungen benutzen kann.
Das sagt Gregor Andreas Geiger, er ist Sprecher des Verbands der Papierindustrie. Vielen Dank. Ein junger Japaner reist nach Italien, in die Toskana, auf der Suche nach seiner großen Liebe, findet sie aber nicht und wie es sich für einen anständigen Roman gehört, in dem Japaner Liebe und Toskana aufeinandertreffen, wählt er daraufhin ein Leben in Abgeschiedenheit, widmet sich der Meditation und, jetzt kommen wir zum Thema dieser Sendung, der Herstellung von Washi. Das ist das japanische Papier, aus dem Origami hergestellt wird, beziehungsweise aus dem es gefaltet wird. Das Buch, von dem ich spreche, heißt Herr Origami und stammt von Jean-Marc Sissi und einen ersten von drei Ausschnitten hören wir jetzt.
Meister Kurugiku sitzt in Sazen-Haltung. Draußen verbrennt die Sonne der Toskana Haut und Gräser. Meister Kurugiku sitzt im Schatten auf seiner Veranda. Vor ihm liegen die Trümmer eines verfallenen Schwimmbads. Er sieht sie nicht. Meister Kurugiku betrachtet etwas anderes, ein Blatt Papier, quadratisch und zerknittert. Meister Kurugiku hat einen Beruf. Er ist 60 Jahre alt und stellt Washi her, das er dann verkauft. Washi ist ein japanisches Papier. Die Geheimnisse seiner Herstellung werden seit dem 8. Jahrhundert von Generation zu Generation weitergegeben. Tatsächlich wählt er, bevor er es verkauft, ein paar Blätter aus, die schönsten zu seinem persönlichen Gebrauch. Von den übrigen trennt er sich, um sie zu verkaufen. Washi bedeutet Papier des Friedens und der Harmonie. Das Wort besteht aus zwei Kanji-Schriftzeichen. Das erste Kanji, Wa, bedeutet Friede, Harmonie. Im weiteren Sinne bezeichnet dieses Kanji alles, was aus Japan stammt. Das zweite Kanji, Shi, bedeutet Papier.
Übers Papier sprechen wir heute hier im Tag, denn wir stecken, das haben wir gerade gehört, in einer Papierkrise, genauer gesagt in einer Druckpapierkrise. Es geht uns schlichtweg aus. Anlass für uns, uns diesem ganz besonderen Material mal zuzuwenden. Schließlich findet es, das hat es mit anderen Alltagsgegenständen gemein, wenig Beachtung beim Bekritzeln, Bedrucken, Zerknüllen. Dabei macht allein die Historie dieser Erfindung deutlich, Papier ist schon etwas ganz Besonderes.
China war Trendsetter, was das Schreiben anging. Dort gab es ab dem 2. Jahrhundert vor Christus bereits Papier. Andere Kulturen klopften da noch Buchstaben in Stein.
In China spielte Papier auch direkt eine sehr große Rolle. Also das ganze große chinesische Reich war letztlich nur denkbar, weil man Papier hatte als Verwaltungswerkzeug. Also für die Verwaltung, das, was die Römer später auf Steintafeln gemacht haben, die sehr früh auf Papier gemacht, wo natürlich sehr früh einen sehr effizienten Staat aufbauen konnten.
Gesetze, Steuertabellen, Einwohnerlisten, staatliche Anordnungen. Das alles war natürlich einfacher zu Papier zu bringen und auch leichter zu transportieren. Aber wie kamen die Chinesen überhaupt auf die Idee, Papier zu entwickeln?
Man sagt, dass die Menschen die Wespen beobachtet haben, wie sie mit pflanzlichen Fasern umgehen, wie sie diese verarbeiten, zerkleinern, zerkauen und mit Feuchtigkeit anreichern. Und so ist es zur Entwicklung von Papier gekommen.
Ein Wespennest ist etwa faustgroß oder größer, fast weiß, dünner als Butterbrotpapier und federleicht. Die Chinesen schauten sich von den fliegenden Baumeistern das Prinzip ab, sagt Jutta Reich vom Papiermuseum.
Die Chinesen haben neben Maulbeerbaumrinde auch andere textile Fasern verwendet, wie zum Beispiel Fischernetze, Hanfseile oder Segeltauen. Diese Fasern wurden gewonnen, indem man diese zunächst einmal eingeweicht hat in sehr viel Wasser über einen längeren Zeitraum. Und diese wurden dann zerstampft, teilweise mit Holzprügeln zerkleinert, zerfasert, um eben die Fasern zu gewinnen, die für den Papierherstellungsprozess notwendig sind.
Dieses neue Material war sofort ein Hit.
Im 8. Jahrhundert beherrschten dann die Araber schon die Kunst des Papiermachens perfekt, veränderten auch die Rohstoffe.
Arabische Handwerker entwickelten die Kunst des Papiermachens zu einem mechanisierten Handwerk. Sie nutzten schon Wasser, Wind und Muskelkraft zum Antrieb der verschiedenen Maschinen. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde Papier hauptsächlich aus alten Textilfasern hergestellt. Man gab sozusagen sein letztes Hemd für ein schönes Blatt Papier. Damit wurde sogar das Recycling erfunden. Aus Lumpen wird Papier. Auch heute werden besondere Papiere, Aktien, Geldscheine, Briefmarken oder Künstlerpapiere teilweise immer noch auch mit textilen Abfällen hergestellt. Aber schon früher wollten die Menschen viel mehr Papier haben, als es Lumpen gab.
Es dauerte eine ganze Zeit, bis eben der Rohstoff Holz in den Fokus rückte, um daraus Papier herzustellen. Mitte des 19. Jahrhunderts erfand Friedrich Gottlob Keller den sogenannten Holzschliff. Und mit Holzschliff war es möglich, Papier in den Mengen zu produzieren, in denen es auch benötigt wurde.
Papier ist bislang unersetzlich, trotz Handy und Laptop. Die Entwicklung unserer Gesellschaft ist ohne Papier gar nicht denkbar. Heutzutage ist Altpapier der wichtigste Rohstoff zur Herstellung von Papier. Dennoch werden auch weiterhin fürs Papier Wälder gerodet. Manchmal sollten wir also innehalten und uns bewusst machen, wie wertvoll Papier eigentlich war und weiterhin ist.
Markus Schwantner hat uns auf eine Zeitreise der Erfindung und Weiterentwicklung des Papiers mitgenommen. Und so nachdenklich und beeindruckt er gerade ob des Papiers war, ist mein folgender Gesprächsgast schon lange. Gerhard Steidel ist Verleger, genauer gesagt Eigentümer und Geschäftsführer des Steidel Verlags. Hallo, Herr Steidel.
Hallo.
Haben Sie eine Lieblingszeitung oder ein Lieblingsmagazin, das Sie vor allem wegen der Papierqualität so toll finden?
Lieblingszeitung. Die Neue Zürcher Zeitung, nicht so sehr vom Inhalt, manchmal zu konservativ für mich, aber das Papier ist exzellent. Fangen wir mal an mit dem Format der Zeitung. Es ist etwas kleiner als unsere deutschen Zeitungen, Süddeutsche oder Frankfurter Allgemeine, und deswegen kann man es besser lesen. Und die haben sehr lange Textbeiträge, manchmal über 3 oder 4 Seiten, und das ist das Volumen eines Taschenbuchs. Und das Papier, komischerweise, ist nicht so weiß wie bei deutschen Zeitungen, sondern etwas gräulicher, und das macht das Lesen sehr angenehm.
Und umgekehrt, was ist das absolut schlimmste Papier auf dem Zeitungsmarkt?
wenn ein bebildertes Magazin auf einem sehr dicken, glänzenden Papier gedruckt wird. Und das muss sich dann in die Lagen der dünn gedruckten Zeitung verbiegen. Und das ist schauderhaft. Also ganz dünne und ganz dicke Papiere gehen gar nicht zusammen. Das ist ein Verbrechen. Und vor allen Dingen das dicke Papier in dem dünn gedruckten Zeitungspapier, das zerknautscht und zerknittert. Da mag man es gar nicht mehr lesen.
Sie haben einem Kollegen von mir letztens ein Interview gegeben. Da sagten Sie, ich zitiere, schnippen Sie mit Ihrem Fingernagel gegen eine einzelne Seite, dann hören Sie einen bestimmten Klang. Das ist fast wie Musik. Das war der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich als 30-jähriger durchdigitalisierter Millennial komme gar nicht mehr mit. Beschreiben Sie doch mal assoziativ, was so richtig tolles Papier mit Ihnen macht.
Naja, wenn Sie von Geburt an, hätte ich fast gesagt, digital sind und
nicht ganz, aber fast.
auf dem iPad rumwischeln, dann haben Sie ja kein haptisches Erlebnis. Das ist eine Glasfläche und da gleitet man drüber. So, Papier ist natürlich vielfältiger. Es gibt raue Papiere, es gibt glatte Papiere, es gibt unterschiedliche Färbungen, unterschiedliche Grammaturen, also Gewichte. Und das alles ist jedes Mal ein neues Erlebnis. Fangen wir mal an mit dem Klang des Papiers. Wenn man eine Buchseite oder eine Zeitungsseite, überhaupt Papier, mit einer Hand etwas anhebt, so dass eine Ecke hochsteht. Und man schnippt dann, wie Sie es schon eben gesagt haben, mit dem Fingernagel drunter, hört man einen Klang. Es gibt sehr holzhaltige Papiere, es gibt Papiere, die sind fast holzfrei. Und dazwischen ist ein ganzes Klangspektrum, von dumpf bis zu silberhell. Und das ist fast schon, wenn man sich mit 10 Leuten an einen Tisch setzt und mit Papier klimpert, ein kleines Konzert. Genauso ist es mit Gerüchen. Wenn ich ein Papier habe, das praktisch keine chemischen Substanzen enthält und ich drucke auf diesem Papier mit regenerativen Farben, das heißt also keine ölbasierenden chemischen Produkte, sondern Naturprodukte, dann stellt sich ein Geruch ein, der irgendwo zwischen modrigem Waldboden und Früchten liegt. Das ist dann schon wie eine Weinverkostung, wenn man daran schnuppert, eröffnet sich einem ein ganz weites Spektrum. Und dann, die Augen sind auch beteiligt, habe ich ein hochweißes Papier mit optischen Aufhellern und chemischen Substanzen, dann ist das Auge geblendet und ermüdet sehr schnell beim Lesen. Habe ich ein gelbliches Papier, ist es sehr angenehm, die Augen ermüden nicht so schnell. Wenn ich also ein 600 Seiten episches Werk von Günter Grass zu lesen habe, kann ich das dann fast am Stück lesen. Ist es auf grellweißem Papier gedruckt, lege ich es nach 30 Seiten weg und bin müde.
Nachdem man Ihnen zugehört hat, verwundert es einen überhaupt gar nicht mehr, dass Sie Ihr eigenes Papier haben, das Steidelpapier. Was ist das Besondere daran?
Ja, dieses Steidelpapier, das hat den Namen Kamiko. Und ich habe alte Papierrezeptbücher studiert. Denn früher war ja das Papiermachen noch ein richtiger Beruf und auch ein Ausbildungsberuf. Und die Papiermacher haben wie ein Küchenchef in ein Rezeptbuch die Rezepturen zur Herstellung des Papiers aufgeschrieben. Und ungefähr um 1885 hat man sich Gedanken gemacht, wie man Abbildung auf Papier besser drucken kann. Und man hat das rohe Papier, so wie es aus der Papiermaschine kommt, veredelt. Da gab es verschiedene Techniken. Man hat das Papier zwischen Kupferwalzen poliert, damit es glatter wird. Man hat einen Strich obendrauf gesetzt, der meistens aus organischen Materialien bestand. Kreide, Quark, Eigelb zum Einfärben und Knochenleim. Und dieses geglättete Papier nahm dann auch die Farben besser auf. Und ich habe in einem Rezeptbuch der Papierherstellung eine Rezeptur entdeckt, da hat man einen weißen, nicht toxischen Puder eingesprüht, nämlich Titanoxid. Und dieses blockt in der Oberfläche die Farbe, dass sie nicht einsinken kann. Es gibt ein brillantes Farberlebnis, einen wunderbaren Geruch und man hat eine tolle Haptik eines ganz rauen Papiers, das den Fingerspitzen schmeichelt und wo es nicht langweilig wird, auch ein dickes Buch zu lesen. Und dieses Papier habe ich mit einer relativ kleinen Papierfabrik hier in Deutschland entwickelt und es ist ein echter Bestseller geworden.
Es gibt tatsächlich eine Papierfabrik in Deutschland im Jahr 2021, die für Sie Quark, Eiweiß, Eigelb, Kalk und Knochenleim verwendet.
Ja, Papierhersteller, vor allen Dingen die kleinen, bemühen sich sehr, innovative Produkte auf den Markt zu bringen. Man lässt Chemikalien, all das, was ja wirklich ein Papier versaut und was es auch nicht langlebig macht, weil diese Chemikalien zerstören über kurz oder lang natürlich das Papier, es zerfällt und man besinnt sich wieder auf Naturpapiere. Und wie veredelt man die mechanisch und mit einfachsten Mitteln zu einem hochwertigen Papier, auf dem Bilder toll stehen? Sie dürfen ja nicht vergessen, dass wir weltweit der größte Verlag für Fotografie sind und wir sind stolz darauf, dass unsere Fotos auf unseren Papieren, die wir selbst mit Papierfabriken entwickelt haben, besonders gut stehen.
In Zeiten der Klimakrise sind Begriffe entstanden wie Flugscham, weil man irgendwie zu ahnen beginnt, richtig toll ist die Reiselust via Flugzeug nicht. Ich probiere mich mal in einer völlig maßlosen Analogie. Wenn wir lernen, dass Papier aus Holz, damit aus einem ohnehin schon ausgebeuteten endlichen Rohstoff besteht und wir aktuell zu allem Übel auch noch nicht mal das Recycling-Altpapier zusammenkriegen, wird es nicht Zeit, Herr Steidel, dass Sie Papierscham bekommen und in E-Books machen?
Jein. Natürlich ist ein Taschenbuch, das man auf eine Reise mitnimmt und danach wegschmeißt, heute nicht mehr zeitgemäß. Sowas gehört auf ein Kindle oder aufs iPad und das liest man im Flugzeug oder in der Bahn oder in den Ferien im Hotel. Und wenn es ausgelesen ist, löscht man es weg oder es landet in der Cloud. Aber Bücher haben ja auch noch eine andere Funktion. Es sind Kunstgegenstände, hochwertig gestaltete und produzierte Objekte, die man sammelt. Man richtet damit eine Bibliothek ein und diese Bibliothek ist so angelegt, in meiner Fantasie, dass sie von einer Generation zur nächsten vererbt wird. Und da kauft man besondere Bücher, nämlich solche, die vom Inhalt hochwertig sind, die aufwendig gestaltet sind, die besten Designer, Schriftgestalter und Bildgestalter arbeiten daran und hochwertige Drucktechnik und natürlich das Papier vom Feinsten, sodass man sagen kann, so ein Buch hält 500 Jahre. Und das sind dann ganz unterschiedliche Dinge, über die wir jetzt reden. Der schnelle Konsum, okay, bitte kein Papier, das ist vergeudet, aber wenn es sich um hochwertige Inhalte handelt und man sich überhaupt entscheidet, gehe ich digital oder gehe ich auf Druck? Wenn ich mich für Druck entscheide, muss einfach alles vom Feinsten sein. Und dann ist es ein Kunstwerk, das seinen Preis hat, das aber auch über die Jahrhunderte an Schönheit gewinnt.
Das sagt Gerhard Steidel, Verleger und Eigentümer des Steidel Verlags. Vielen Dank. Und wir reisen gedanklich wieder in die Toskana zum jungen Japaner, der sich der Meditation und dem Washi zugewandt hat. Washi, das ist das japanische Papier, aus dem Origami gefaltet werden.
Das Washi ist ein weiches, geschmeidiges und zugleich widerstandsfähiges Papier. Seine Ränder sind unregelmäßig und zerfranst. Bei Tageslicht kann man die Holzfasern durchscheinen sehen. Die Japaner verzieren und färben es. Das Washi dient der Herstellung von Taschen, Raumteilern und Lampen, aber auch von Kissen und Schuhen. Meister Kurogiku hat die Kunst der Washi-Herstellung von seinem Vater gelernt, der sie wiederum von seinem Vater gelernt hatte. Am Ende erhält er einen Stapel von übereinanderliegenden Blättern. Er presst sie mit Hilfe eines Schraubstocks, den er über dem Stapel zudreht. Am nächsten Morgen löst er den Schraubstock, nimmt die Blätter eins nach dem anderen heraus. Die Blätter gleichen weißen Baumwolllaken, steif und feucht. Meister Kurogiku hängt sie auf eine senkrechte Platte, bürstet die Blätter eins nach dem anderen, um sie ganz auszubreiten und jede Falte zu glätten. Er trägt jede Platte einzeln hinaus und setzt sie den Strahlen der Sonne aus. Wenn die Blätter trocken sind, löst er sie von der Platte und legt sie zu einem Haufen zusammen.
Ausgedruckt, wenn Papier knapp wird, so heißt unsere Tagausgabe heute, denn das Papier ist knapp. Nicht nur deshalb, auch weil Holz als Basis eben nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, sucht die Wissenschaft nach Papieralternativen. Etliche Verfahren gab es ja bereits, das haben wir vorhin gelernt, aber auf diese hier scheint bislang noch niemand gekommen zu sein.
Okay, hello everybody, good morning.
Fünf Start-ups haben sich an diesem Vormittag im hannoverschen Gründerzentrum Hafen zu einer Videokonferenz zusammengeschaltet. An dem Seminar nimmt auch die Studentin Merit Ulmer teil, die sich auf Biotechnologie und Naturstoffe spezialisiert hat. Das geschöpfte Papier, das die 14-köpfige Gruppe aus der Zellulose von Ananasabfällen gewonnen hat, ist zu 100% biologisch abbaubar, sagt die 23-jährige Forscherin. Ihr selbstentwickeltes Herstellungsverfahren ist umweltfreundlicher als die konventionelle Zellulosegewinnung.
Weil die konventionelle Industrie Holz als Rohstoff benutzt und Holz einen sehr hohen Ligningehalt hat und dementsprechend es viel komplizierter ist, um diese Lignine, diese stark vernetzenden Substanzen herauszutrennen. Und dieser Gehalt von den Ligninen in den Ananasblättern ist deutlich geringer. Und dementsprechend können wir darauf ein weichereres Verfahren anwenden.
Neben den Ligninen filtern sie auch Fette oder Proteine aus den Ananasabfällen heraus. Um ihre alternative Zellulose zu extrahieren und zu bleichen, kommen sie aber mit Basen, Alkohol und Wasserstoffperoxid aus. Das schont Böden und Gewässer. 2018 waren Merit Ulmer und der 24-jährige Student der Pflanzenbiotechnologie, Niklas Tegtmeier, eigentlich nach Costa Rica geflogen, um aus Bananenschalen ihre Zellulose zu gewinnen. Doch nach Gesprächen mit dem Agrarministerium in der Hauptstadt San José schwenkten sie auf die Abfälle der Ananaspflanze um. Die enthalten deutlich mehr Zellulose als Bananenabfälle, erzählt Tegtmeier. Aber auch aus Umweltgründen bevorzugen sie die Ananas.
Uns wurde eben bewusst, dass diese Ananasblätter ein viel, viel größeres Problem in den Anbauländern sind und sie nicht genutzt werden. Sie werden entweder verbrannt oder mit Chemikalien behandelt. Und dann haben wir da eben weiter geforscht in den Laboren der Universität, haben da viel Zeit investiert und dann das Verfahren entwickelt.
Würden alle Abfälle der gesamten Ananasproduktion in Costa Rica für die Zelluloseherstellung genutzt, müssten im Gegenzug 1,5 Millionen Bäume bei einem Holzgewicht von 5 Tonnen pro Baum nicht gefällt werden, hat Merit Ulmer nach eigenen Angaben ausgerechnet. Jetzt geht es in erster Linie darum, den alternativen Zellstoff auch tatsächlich als Substitut für Holzfasern an die papierproduzierende Industrie zu verkaufen.
Ja, das sind eben Papiere, unsere Papierprototypen, die wir erstellt haben in verschiedensten Grammaturen, vom wirklich ganz einfachen, fast schon wie ein Pergamentpapier, bis hin zum dicken Papier, wo man sogar Visitenkarten draus drucken kann. Und die haben wir eben im Handschöpfprozess im Labor hergestellt, aus unserer Zellulose, im hundertprozentig, also ohne jegliche Zusätze oder Coating.
Coating heißt Beschichtung. Langsam fangen die Studierenden an, Fachchinesisch zu sprechen. Ihr Professor vom Zentrum für angewandte Chemie der Universität Hannover, Thomas Schäper, ist stolz auf seine früheren Studierenden. Immer mehr Betriebe in der chemischen Industrie würden ihre Produkte auf biologische Verfahren umstellen.
Das wird in der Zukunft gerade mit dem CO2-Fußabdruck immer wichtiger werden. Und da sind sie sicherlich auf einem sehr innovativen Weg und sind jetzt bestimmt schon im Fokus von vielen Firmen, die eigentlich solche Leute suchen, die schon im Studium anfangen, darüber nachzudenken, wie sie eine Firma gründen können.
Ein innovativer Weg, um die Papierherstellung ökologischer zu machen, erzählt von Werner Nording. Über einen weiteren, genauer gesagt zwei, sprechen wir jetzt. Peter Burgreff ist Professor für internationales Produktingenieurswesen und Management an der Uni Siegen und leitet gleich zwei Forschungsprojekte in Sachen Papier. Hallo, Herr Burgreff.
Guten Abend, Herr.
In Brandenburg wird ja seit längerem heftig gestritten um das geplante Tesla-Werk. Vor allem der Umweltschutz und der Grundwasserpegel sind immer wieder Thema. Da bin ich auf eine interessante Grafik der Kollegen vom RBB gestoßen. Der jährliche Wasserverbrauch des Tesla-Werks läge bei etwa 1,4 Millionen Kubikmetern Wasser. Der aktuelle Wasserverbrauch einer angrenzenden Papierfabrik, der aktuelle, liegt bei um die 10 Millionen Kubikmetern. Warum, glauben Sie, haben Fridays for Future-Aktivisten uns noch nicht schon längst das Papier madig gemacht?
Weil Papier der ideale Rohstoff ist und der ideale Werkstoff, um ganz viele Dinge unseres täglichen Lebens zu ermöglichen und Papier einen, gerade Altpapier, also Papier aus Altpapier, einen sehr, sehr guten Fußabdruck, CO2-Fußabdruck hinterlässt, besser als die Alternativen, die es gibt. Und das Beispiel Grünheide in Berlin, das muss man sicherlich differenziert betrachten. Also ich plädiere dafür, dass man die Autoproduktion nicht mit der Papierproduktion in einen Topf wirft, sondern dass man da differenziert betrachtet. Aber Sie haben vollkommen recht, das der Wasserverbrauch natürlich eine große Herausforderung darstellt und dass wir natürlich in der Wissenschaft daran arbeiten müssen, den Wasserverbrauch insgesamt zu reduzieren.
Wie Sie daran arbeiten, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Wir haben jetzt gerade im Beitrag von der Ananasfaser im Vergleich zur Holzfaser gehört. Wenn ich das aber richtig verstanden habe, ob jetzt Ananas oder Holz, das grundsätzliche Verfahren, Papier herzustellen, bliebe ja mehr oder minder gleich und verbraucht auf jeden Fall viel Energie und viel Wasser, richtig?
Richtig, genau. Also wir brauchen das Wasser, um die Fasern aufzuweichen, zu reinigen und zu transportieren. Und anschließend, das ist ja, sagen wir mal, vom Prinzip her seit Jahrhunderten gleich geblieben, muss das Wasser wieder aus dem Papier raus, also getrocknet werden. Dafür brauchen wir die Energie. Und interessanterweise ist es so, dass gerade bei der Verwendung von Altpapier dieser Energieverbrauch deutlich reduziert werden kann und auch der Wasserverbrauch. Und wir quasi damit auch schon eine gute Grundlage gebildet haben, denn Deutschland ist Weltmeister in der Verwendung von Altpapier. Und deshalb haben wir da eigentlich schon einen ganz guten Vorsprung gegenüber anderen Nationen.
Am Lehrstuhl, den Sie leiten, gibt es zwei Forschungsprojekte. Eins davon behandelt explizit das Thema Altpapier, eben den Rohstoff, der uns aktuell in die missliche Lage bringt, zu wenig Papier zu haben. Sie wollen neue Quellen für die Altpapiergewinnung erschließen. Wo liegt denn das ganze Altpapier, das aktuell nicht genutzt wird?
Also es ist ja so, dass wir, Herr Geiger hat es ja schon erklärt, dass wir bei Altpapier unterschiedliche Sorten haben. Also wir haben mindestens 40 unterschiedliche Sorten, die gehandelt werden, mit unterschiedlichen Qualitäten. Und diese unterschiedlichen Qualitäten werden dann bei der Papierproduktion wieder zusammengeführt und daraus wird quasi ein Cuvée aus unterschiedlichen Faserlängen erzeugt, das dann am Ende des Tages die beste Qualität erzeugt. Und ein Teil dieses Rohstoffkreislaufes bleibt aber, sag ich mal, bislang geht verloren. Das ist nämlich der Teil des Papiers, der nicht im Altpapier landet, sondern zum Beispiel in der klassischen schwarzen Tonne und dann in der Regel nur verbrannt werden kann.
Weil wir den fehlerhafterweise da reinwerfen? Oder
fehlerhafterweise. Oder ist es zum Beispiel so, dass Papier an Verpackungen, an Kunststoffverpackungen klebt, geklebt wird und dann auch nicht sortenrein getrennt werden kann. Das haben wir insbesondere bei den Kunststoffverpackungen. Und insofern geht es darum, dieses Papier, das, sage ich mal, aus Fehlwürfen oder aus anderen Gründen, sage ich mal, in der schwarzen Tonne landet, auch noch zu nutzen. Und das ist gar nicht so einfach, denn Papier hat auch hohe Anforderungen, zum Beispiel an die Hygiene, an den Geruch. Wir wollen natürlich sauberes und gut riechendes Papier haben. Und Sie können sich ja vorstellen, was mit Papier passiert. Neben so einem Joghurtbecher, der dann da vor sich hin gärt und fault. Also da muss man natürlich besondere Prozesse einsetzen, um die Hygiene auch zu gewährleisten und dieses Papier dann trotzdem auch nutzen zu können. Und das machen wir genau in diesem Projekt.
Dann gibt es noch das zweite Forschungsprojekt. Klingt auf den ersten Blick für mich deutlich komplizierter und künstliche Intelligenz soll dabei helfen. Herr Burgreff, helfen Sie uns. Was hat es damit auf sich?
Ja, also es ist so, wir können die Qualität des Rohstoffes Altpapier dadurch verbessern, indem wir die Trennung noch atemreiner gestalten. Wenn wir also genau wissen, was jetzt wirklich in dem Altpapier, das wir nutzen, wenn wir genau wissen, was darin enthalten ist, dann können wir den Papierprozess nochmal energieeffizienter gestalten. Und dazu nutzen wir künstliche Intelligenz ganz einfach, indem wir zum Beispiel erkennen, okay, das ist jetzt hier ein Pizzakarton und das erkennt eine visuelle Kamera, die erkennt, das ist ein Pizzakarton und weiß dann, welches Material dafür verwendet wird. Und diese Informationen, quasi der digitale Zwilling des Altpapiers, den verwenden wir dann in nachgelagerten Prozessen, um genau die Papiermaschine darauf einzustellen.
Die Papierproduktion in Deutschland entspricht laut Ihrer Universität den CO2-Emissionen von 4,5 Millionen Autos. Wie groß wäre der Hebel Ihrer neuen Verfahren? Auf was können wir das ungefähr drücken?
Also es ist so, dass ich denke, wir in Deutschland da schon auf einem sehr, sehr guten Niveau unterwegs sind. Also wir sind da wirklich führend in der Technologie und es wird immer schwieriger, in Summe dort noch mehr Potenzial zu holen. Und meines Erachtens gelingt uns das grundsätzlich nur dann, wenn wir die gesamte Kette im Blick halten. Also vom Verbraucher, vielleicht sogar schon bei der Gestaltung der Verpackung bis hin natürlich zur Verwertung. Und meines Erachtens lassen sich ohne Einbußen in der Qualität, ohne Einbußen im Komfort, mindestens doch mal 15% der des CO2-Verbrauchs einsparen, indem wir einfach noch mehr einfach durch intelligente Lösungen den Prozess einfach noch verbessern.
Wie können wir Verbraucher zu dieser intelligenten Lösung beitragen?
Also das Erste, also das Wichtigste ist natürlich, dass wir
Papier in die Papiermülltonne tun.
Papier in die Papiermülltonne tun, genau, und dann auch richtig trennen, ja, dass wir die Dinge nicht miteinander zusammendrücken und so den Sortierprozess stören, sondern dass wir die
für
Dinge
ihre künstliche Intelligenz nämlich, ne, dass die nicht richtig durcheinander kommt, wenn alles beieinander hängt.
Richtig, genau. Das ist je loser die Teile sind, umso einfacher können sie erfasst werden, fotografiert und zusortiert werden auch natürlich die Dinge auch trennen. Also wenn zum Beispiel Dinge beklebt sind, Kunststoffreste irgendwo anhaften, dass man die noch abreißt, bevor man es dann in die Tonne tut.
Wir werden also künftig noch ein bisschen mehr Zeit vor der Papiertonne verbringen. Das wünscht sich jedenfalls Peter Burgreff. Er ist Professor für internationales Produktingenieurswesen und Management an der Uni Siegen. Vielen Dank. Und ein letztes Mal für heute hören wir einen Ausschnitt aus Herr Origami. Anlässlich dieser Sendung heute passt die japanische Faltkunsttechnik natürlich perfekt hier rein. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gleich beim Hören geht, aber so wie Jean-Marc Sissi hier den Meister Kurogiko beschreibt, erinnert mich das ein wenig an unseren zweiten Gesprächspartner, Gerhard Steidel. Aber hören Sie selbst.
Meister Kurogiko setzt sich vor den Washi-Haufen in Saizen-Haltung und schweigt. Etwa eine Stunde lang. Reglos. Vor dem Haufen Washi-Blätter taucht Meister Kurogiko langsam aus seiner Meditation auf. Meister Kurogiko macht sich jetzt an den letzten Schritt, die Auslese. Meister Kurogiko nimmt ein Blatt, betrachtet es, betastet es, riecht daran und legt es zu seiner Linken. Er nimmt ein weiteres Blatt, betrachtet es, betastet es, riecht daran. Vielleicht wird er es auf das erste legen, vielleicht nicht. Er nimmt die Blätter eins nach dem anderen und legt sie nach rechts oder nach links, gemäß ihrer Gestalt und ihrer Farbe, ihrem Geruch und ihrer Geschmeidigkeit, ihrer Feinheit und ihrer Körnung. Zwei Haufen. Links die schönen Blätter, rechts die anderen. Die schönen Blätter behält er, die anderen verkauft er. Meister Kurogiko verkauft seine schlechten Blätter und behält die schönen.
Es geht uns heute ums Papier, denn wie immer, wenn irgendwas knapp wird oder gar zu Ende geht, merken wir, wie gern wir es doch eigentlich haben. Aber knapp wird Papier nicht nur, weil es an Rohstoffen mangelt, knapp wird es auch, weil sich unsere Nachfrage nach Papier verändert. Die sogenannte Digitalisierung verändert eben alles und ja, natürlich auch die Art und Weise, wie wir lesen. Nun haben wir vorhin den Verleger Gerhard Steidel gehört, der ganz sicher noch lange am Papier festhalten wird, aber ob er damit nicht schon bald zur Minderheit gehört, denn schon jetzt völlig ausgedient hat Papier zum Beispiel da, wo die Freiheit wohl grenzenlos ist, im Cockpit von Passagierflugzeugen. Roman Warschauer erzählt uns davon.
Was gehört zum klischeehaften Äußeren eines Piloten? Klar, die Fliegerbrille, eine dicke Armbanduhr, die schneidige Uniform und in unserem Fall das Entscheidende, eine stabile, schwere Pilotentasche. In dieser Pilotentasche befinden sich traditionell unter anderem unzählige Flugkarten in Ringordnern. Und diese Karten werden alle 28 Tage aktualisiert und kommen unter anderem aus Neu-Isenburg von der Boeing-Tochter Jeppesen. Die neuen Karten werden an Piloten bzw. die Fluggesellschaften verteilt, erklärt Thomas Wiesemann von Jeppesen.
Wenn man dann zum Beispiel für Deutschland mehrere hundert neue Seiten bekommen hat, dann musste man eben in den Ordner gehen, die alten 100 Seiten raussortieren und mit den neuen ersetzen. Wenn man jetzt eben nicht nur innerhalb von Deutschland operiert, sondern in Europa oder auch weltweit, dann reden wir halt hier schon von sehr, sehr vielen Karten, die man dann alle 28 Tage ersetzen muss.
Thomas Wiesemann spricht hier von der Vergangenheit, denn die Papierkarten und damit auch die schweren Ringordner gibt es nicht mehr. Die Karten sind heute digitalisiert. Kurz nach der Jahrtausendwende begann allmählich die Umstellung auf digitales Kartenmaterial. Richtig los ging es erst 2010. Damals präsentierte Apple-Gründer Steve Jobs das iPad.
Da haben dann die Airlines gesehen, dieses Gerät wäre eigentlich optimal, um die Karte auf einem digitalen Medium anzuzeigen und die kompletten Dokumente aus dem Cockpit zu verbannen. Ja, heutzutage operieren eigentlich fast alle Airlines nur noch mit digitalen Karten im Cockpit.
Doch für Pilotinnen und Piloten beginnt der Flug nicht im Flugzeug, sondern noch am Boden. Beim Briefing spricht die Crew den anstehenden Flug durch. Dafür greifen sie auf Wetterdaten, aktuelle Informationen etwa zu gesperrten Landebahnen oder besondere Regelungen auf der Strecke zurück. Tom Scheele fliegt für die Lufthansa auf der Langstrecke. Gleichzeitig ist er im Unternehmen verantwortlich für die digitalen Prozesse im Cockpit. Er sagt zum Briefing:
Das alles wurde früher den Cockpitbesatzungen, den Crews, in einem umfangreichen Paket zur Verfügung gestellt. Das konnten teilweise über 100 DIN A4 Seiten sein. Das ist heute voll digital und ermöglicht so natürlich eine viel schnellere, eine viel präzisere und auch eine viel aktuellere Vorbereitung auf den Flug.
Auch die Lufthansa-Piloten sind mit Tablets ausgerüstet, haben dort die Briefing-Unterlagen dabei, die aktuellen Flugkarten oder auch die Handbücher der Flugzeuge. Eine ausgedruckte Fassung gäbe es an Bord nicht einmal aus Sicherheitsgründen, sagt Tom Scheele.
Natürlich ist die Redundanz ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und die Redundanz sichern wir dadurch, dass wir nicht nur eines, sondern mehrere dieser Geräte mit den Navigationsunterlagen oder aber auch den Softwares, die wir benutzen, um zum Beispiel die Steig- oder Landeleistung einschätzen zu können. All das haben wir mehrfach an Bord, weil wir mehrere Geräte davon an Bord mitführen. Aber ein reines Papier-Backup haben wir heute in den Cockpits nicht mehr.
Das spart Ressourcen, weniger Papier wird verbraucht und es wird Gewicht eingespart. 10 bis 15 Kilo wog alleine ein voll ausgestatteter Pilotenkoffer in der Papier-Ära. Und nur ein solcher Koffer weniger sparte mehrere hundert Kilo Treibstoff im Jahr. Gut, ein kleines bisschen Papier gäbe es noch immer im Cockpit, gesteht Pilot Tom Scheele schließlich. Die Berichte für die Flugzeugtechniker etwa würden bei der Lufthansa noch auf Papier festgehalten. Und manch ein Pilot nutzt während des Fluges auch einfach mal einen Schmierzettel für eine kurze Notiz.
Der digitale Wandel schreitet voran und ich merke, selbst mich, der nur noch selten mit Papier hantiert, hinterlässt es etwas beunruhigt bei der Vorstellung, dass das Backup des fehleranfälligen Tablets ein fehleranfälliges Tablet ist. Aber vielleicht bin ich doch gar nicht so durchdigitalisiert, wie ich es im Gespräch mit Herrn Steidel noch behauptet habe. Jedenfalls zeigt sich, diese Digitalisierung ist nicht aufzuhalten und sie wirkt sich aus auf alles. Demnach auch auf Geistes- und Kulturwissenschaften. Und genau jene Auswirkungen untersucht Gerhard Lauer, bis vor kurzem noch Professor für Digital Humanities, muss ich es aussprechen, an der Universität Basel. Hallo, Herr Lauer.
Guten Abend, Herr Alf.
Herr Lauer, inzwischen haben Sie nichts mehr mit Digital Humanities in Basel zu tun. Sie sind da diesem Semester Professor in Mainz, der Stadt, in der der Buchdruck erfunden wurde. Sie sind Literaturwissenschaftler. Lesen Sie mehr Texte auf Papier oder am Bildschirm?
Ich lese auf alle Fälle mehr am Bildschirm. Das ist überhaupt gar keine Frage. Wenn ich alles Lesen zusammenzähle, und ja, da sind wir schon beim Thema. Lesen hat ja viele Formen.
Das muss man wirklich so sagen. Also ich habe ein Smartphone, ich habe ein Tablet, ich habe einen E-Reader. Dass ich mal ein Buch in die Hand nehme, das kommt ehrlicherweise so gut wie gar nicht mehr vor. Es ist mehr oder minder eine Kindheitserinnerung. Schon an der Uni lief bei mir irgendwie alles über Bildschirme. Ich komme jetzt nicht in den Verdacht, ein großer Papiernostalgiker zu sein. Aber wenn ich längere Texte lesen muss, zum Beispiel für die Vorbereitung dieser Sendung, dann drucke ich mir die aus. Und ich kann Ihnen, Herr Lauer, nicht erklären, warum. Einfach nur, weil ich das Gefühl habe, sie irgendwie ein bisschen besser durchdringen zu können. Was passiert da in meinem Kopf?
Da passiert eigentlich etwas, was weniger mit der Frage, ob Sie auf dem Bildschirm lesen oder auf dem Papier zu lesen, gewohnt sind, sondern wie Sie trainiert worden sind über Jahrzehnte hinweg. Und wahrscheinlich sind Sie länger in die Schule gegangen. Und wenn Sie länger in die Schule gegangen sind, dann haben Sie in der Regel mit Papier zu tun gehabt. Das heißt also, wenn Sie sich mit einer Sache auseinandersetzen, sind Sie geübt, Ihre Lesepraxis, in der Sie versuchen, Informationen zum Beispiel aus längeren Texten rauszuziehen, ist sehr stark papierorientiert. Wenn Sie das versuchen, am Laptop vor allem zu machen, haben Sie wirklich Werkzeuge, mit denen Sie das gut machen können? Die gibt es noch nicht so oder man muss sich damit beschäftigen und so weiter. Da gibt es ganz viele Probleme, während das andere funktioniert wunderbar. Das heißt, wenn Sie sich auf die Sendung vorbereiten, bin ich ziemlich sicher, dass Sie mit Stift und Papier arbeiten. Einfach deshalb, weil es die gut geübte und auch die besser etablierte Praxis noch ist.
Ich war ja immer kurz davor, diesen Reflex von vielen anderen zu übernehmen, zu sagen, offenbar passiert da im Hirn irgendwas anderes, sobald ich auf einen Bildschirm schaue, das macht irgendwas und das verändert mich kognitiv derart, dass ich nicht mehr aufmerksam bin. Das ist also nicht so.
Nein, also das Lesen, der neuronale Vorgang des Lesens funktioniert in allen Sprachen, an allen Medien gleich. Es gibt nicht irgendwie ein extra Modul für Computerlesen oder für Fernsehgucken oder sonst wie, sowas gibt es nicht. Lesen ist immer ein und derselbe neuronale Vorgang. Aber was natürlich unterschiedlich ist, ist Ihre Leseumwelt bzw. Ihre Lesepraxis. Wenn Sie natürlich einen Rechner haben und Sie haben 25 andere Fensterchen, die nebenher blinken und Ihre Aufmerksamkeit auf sich versuchen zu ziehen, dann sind Sie natürlich nicht konzentriert. Aber das war natürlich auch im Buchzeitalter so. Das heißt, Sie haben ja in der Regel ja nicht nur ein Buch gehabt, sondern Sie hatten ganz verschiedene Texte um sich herum. Sie haben zum Beispiel früher noch im Telefonbuch nachgeschlagen, welche Nummern es gibt, oder Pilotennamen, wie wir gerade vorhin gehört haben, eben auf Ihren Karten herumgesucht. Das heißt, man hat eigentlich immer auch mehrere Sachen gehabt. Und wozu wir neigen, ist zu einer Art Idealisierung des Lesens. Ich lese wirklich 6 Stunden Krieg und Frieden ohne Ablenkung mit einer heißen Tasse Tee, die bis dahin dann schon wieder kühl geworden ist. Das ist aber nur eine Form des Lesens und sicherlich nicht die häufigste.
Ist das, also es erinnert mich immer so ein bisschen an Diskussionen rund um ja eigentlich alle disruptiven Erfindungen, so ein bisschen jedenfalls wie beispielsweise vom Wandel von der CD zur MP3. Am Ende kann man es irgendwie doof finden, im Jahr 2021 müssen wir aber feststellen, so eine CD ist irgendwie total unpraktisch und selbst die MP3 liegt nur noch irgendwo auf Servern rum. Zum Glück, Stream ist sogar noch komfortabler als ein MP3-Player. Ist einfach das so eine gewisse Ewiggestrigkeit unserer Gesellschaft, die uns das Gefühl vermittelt, so ein Buch, das ist noch was Ordentliches?
Also als das Buch erfunden wurde, wurde es genauso abgelehnt. Also Gutenbergs Erfindung hat nicht etwa sofort großes Hallo gefunden, sondern es gab genau diese klassische Kritik, die wir alle kennen. Als Jugendbibliotheken im 19. Jahrhundert etabliert worden sind, haben die Leute gesagt, oh Gott im Himmel, da können wir gar nicht mehr kontrollieren, was die Jugendlichen lesen. Und das Lesen von Frauen, das war den Männern sowieso immer ein bisschen suspekt, konnte man auch nicht so gut kontrollieren. Vor allem kleine Buchformate waren ganz skeptisch betrachtet worden. Die Einführung des Radios, des Fernsehens, denken Sie noch dran, in den 70er Jahren, die fatale Wirkung der Einführung des Fernsehens auf die deutsche Frau. Ernsthafte Debatten dieser Art werden leider immer wieder geführt. Aber sie sind völlig sinnfrei, sondern haben eigentlich etwas damit zu tun, dass wir uns an neue Situationen gewöhnen müssen. Und das ist irgendwo menschlich verständlich.
Diese neue Situation könnte ja bedeuten, das papierlose Büro ist hier schon so ein paar Mal als Buzzword gefallen. Bis zum papierlosen Leben habe ich mich schon hinreißen lassen. Glauben Sie daran, an ein papierloses Leben dank der Digitalisierung?
Also ich würde mal so sagen, wir sind, wenn ich die Analogie zum Buchdruckzeitalter ziehen darf, irgendwo im Jahr 1498, 1455 hat Gutenberg diese lange Verfahrenskette, die wir vereinfacht Buchdruck oder Druck nennen, erfunden. Wir sind also ganz am Anfang. Wir haben keine Vorstellung, wie in 10 Jahren unser Lesen aussieht, weil sich einfach niemand 10 Jahre Zukunft vorstellen kann. Aber derzeit ist ganz klar, dass das gedruckte Buch eine große Zukunft hat und die Verlage sind auch, machen das auch, weil sie wissen, dass sie viele Leserinnen und Leser finden und auch gedruckte Bücher immer noch sehr gut verkauft werden und das auch noch lange werden. Wie lange? Wissen wir aber alle nicht.
Kein Ende für das Papier in sich, das sagt Gerhard Lauer. Er ist Professor am Gutenberg-Institut für Weltliteratur und schriftorientierte Medien. Vielen Dank. Und wer weiß schon, wohin sich unsere schriftorientierten Medien so hin entwickeln. Wir haben über das Stand jetzt wichtigste schriftorientierte Medium gesprochen heute, das Papier. Es gibt nicht das Papier, das haben wir gelernt. Von manchem gibt es einen Mangel, von manchem keinen. Von manchem kann sich sogar Herr Steidel sofort trennen, aber von anderen, speziell dem mit Eigelb und Knochenleim, will er noch ganz viel. Übrigens, so sehr ich an 365 Tagen im Jahr deutlich mehr auf Bildschirme schaue als auf Papier, wenn ich diese Sendung moderiere, vertraue ich keinem PC oder Tablet. Ich habe ja alles ausgedruckt. Hören Sie uns bitte auch als Podcast. Die Folgen der vergangenen 52 Wochen finden Sie auf hr2.de oder zum Beispiel bei iTunes. Ich bin David Alf. Tschüss.